Was geschieht, wenn aus einer Verheißung ein Haus wird, aus Sehnsucht ein heiliger Ort, aus Anbetung sichtbare Wirklichkeit? In diesen Kapiteln sehen wir, wie Salomo den Tempel baut und ihn dem Herrn weiht. Es ist ein Höhepunkt in Israels Geschichte. Schönheit, Ordnung, Hingabe und die Freude darüber, dass Gott mitten unter seinem Volk wohnen will. Und zugleich klingt schon eine tiefe Wahrheit mit. Kein Gebäude kann den lebendigen Gott fassen. Und doch neigt er sich in Gnade zu den Menschen herab. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute betreten wir mit Israel den Tempel, einen Ort voller Herrlichkeit, Gebet und der stillen Erinnerung, dass Gottes Gegenwart immer größer ist als alles, was wir bauen können. Auch in diesem Jahr gehen wir gemeinsam einmal vollständig durch die Bibel, Tag für Tag, ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gott wohnt nicht in Mauern aus Stein, und doch erwählt er Orte, Menschen und Herzen, um seine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen. Wenn dich diese Reise trägt, könnten auch meine Podcasts Katechismus in einem Jahr oder von der inneren Regierung etwas für dich sein. Mich berührt an diesen Kapiteln besonders Salomos Gebet. Mitten in aller Pracht bleibt da diese Demut. Der Himmel und aller Himmel Himmel können Gott nicht fassen. Das bewahrt auch uns davor, das Heilige mit dem Sichtbaren zu verwechseln. Gott schenkt Zeichen seiner Nähe, aber er bleibt immer größer, freier und herrlicher, als unsere Formen es ausdrücken können. Heiliger Geist, lehre uns Ehrfurcht vor dem Gegenwart Gottes. Bewahre uns vor äußerlicher Frömmigkeit und mach unser Herz zu einem Ort, an dem Christus gerne wohnt. Amen. Salomo war aber Beherrscher aller Reiche, vom Euphratstrom bis zum Philisterland und bis an die Grenze Ägyptens. Sie zahlten Tribut und waren Salomo untertan, solange er lebte. Der tägliche Speisebedarf Salomos betrug 30 Kor Feinmehl und 60 Kor gewöhnliches Mehl, 10 gemästete Rinder, 20 Rinder von der Weide und 100 Stück Kleinvieh, ungerechnet die Hirsche, Gazellen, Dammhirsche und das gemästete Geflügel. Salomos Macht und Herrlichkeit, Weisheit und dichterische Begabung. Denn er herrschte über alle Länder diesseits des Euphrats, von Tifsa bis nach Gaza, über alle Könige diesseits des Euphrats und lebte in Frieden mit allen Völkern ringsum, so dass Juda und Israel von Dan bis Beerseba in Sicherheit wohnten, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, solange Salomo lebte. Salomo besaß auch 4000 Paar Pferde für seine Kriegswagen und 12.000 Reitpferde. Und jene Vögte versorgten den König Salomo und alle, deren Unterhalt dem König Salomo oblag, ein jeder während seines Monats, und ließen es an nichts fehlen. Auch die Gerste und das Stroh für die Wagen und die Reitpferde hatten sie an den Ort zu liefern, wo er sich gerade aufhielt, ein jeder, wie es ihn der Reihe nach traf. Gott verlieh aber dem Salomo Weisheit und Einsicht in sehr hohem Maße und einen Verstand so weitreichend wie der Sand, der am Ufer des Meeres liegt, so dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit aller Bewohner des Morgenlandes und als alle Weisheit Ägyptens. Ja, er war weiser als alle Menschen, auch weiser als der Esraiter Ethan und als Heman, Kalkol und Dada, die Söhne Mahols. Und sein Ruhm war unter allen Völkern ringsum verbreitet. Er verfasste 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder betrug 1005. Er besang die Bäume von der Zeder auf dem Libanon an bis zum Isop, der an der Mauer hervorwächst. Er besang auch die vierfüßigen Tiere und die Vögel, das Gewürm und die Fische. Und aus allen Völkern kamen die Leute, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, Leute, die von seiner Weisheit gehört hatten. Hiram aber, der König von Tyrus, schickte seine Knechte an Salomo, denn er hatte gehört, dass man ihn als Nachfolger seines Vaters zum König gesalbt hatte. Hiram war nämlich zeitlebens mit David befreundet gewesen. Salomos Botschaft und Bitte an Hiram. Da ließ auch Salomo dem Hiram durch eine Gesandtschaft sagen: Du weißt selbst, dass mein Vater David dem Namen des Herrn, seines Gottes, keinen Tempel hat erbauen können, wegen der Kriege, in die seine Feinde ihn rings verwickelt, bis der Herr sie ihm unter seine Fußsohlen legte. Da mir jetzt aber der Herr, mein Gott, auf allen Seiten Ruhe verschafft hat, so dass kein Widersacher und keine Schwierigkeit mehr vorhanden ist, so beabsichtige ich nun, dem Namen des Herrn meines Gottes einen Tempel zu erbauen, wie der Herr dies meinem Vater David verheißen hat, mit den Worten: Dein Sohn, den ich als deinen Nachfolger auf deinen Thron setzen werde, der soll meinem Namen das Haus bauen. So gib nun Befehl, dass man mir Zedern auf dem Libanon fälle. Meine Leute sollen dabei mit den deinigen zusammenarbeiten, und den Lohn für deine Leute will ich dir geben, ganz wie du es bestimmst. Du weißt ja selbst, dass es keinen bei uns gibt, der Bauholz so zu hauen verstände wie die Sidonier. Hirams Antwort und Zusage: Abschluss. Als Hiram diese Botschaft Salomos vernahm, freute er sich außerordentlich und rief aus: Gepriesen sei heute der Herr, der dem David einen weisen Sohn zum Herrscher über dies große Volk gegeben hat. Hierauf ließ Hiram dem Salomo durch eine Gesandtschaft sagen: Ich habe deine Botschaft an mich vernommen. Ich werde alle deine Wünsche bezüglich des Zedern- und Zypressenholzes erfüllen. Meine Leute sollen die Hölzer vom Libanon ans Meer hinabschaffen. Dann will ich Flöße daraus auf dem Meer herstellen lassen und sie bis an den Ort schaffen, den du mir angeben wirst. Dort lasse ich sie wieder auseinandernehmen und du lässt sie dann abholen. Dafür musst du aber auch meine Wünsche erfüllen, indem du meinen Hofhalt mit Speisebedarf versorgst. So lieferte also Hiram dem Salomo Zedern und Zypressenholz, so viel er wünschte. Salomo dagegen lieferte dem Hiram 20.000 Kor Weizen für den Unterhalt seines Hofes und 20.000 Bart feinstes Öl von zerstoßenen Oliven. So viel hatte Salomo dem Hiram Jahr für Jahr zu liefern. Der Herr aber verlieh dem Salomo Weisheit, wie er ihm verheißen hatte, und es bestand ein freundschaftliches Verhältnis zwischen Salomo und Hiram, denn sie hatten einen Bund miteinander geschlossen. Salomos Fronarbeiter und die letzte Vorarbeiten für den Tempelbau. Hierauf hob der König Salomo aus ganz Israel Fronarbeiter aus, sodass die Fronenden sich auf 30.000 Mann beliefen. Er schickte sie abwechselnd auf den Libanon, jeden Monat 10.000, sodass sie einen Monat auf dem Libanon waren und zwei Monate jeder zu Hause blieb. Adoniram hatte die Oberaufsicht über die Fronarbeiter. Außerdem hatte Salomo 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer im Gebirge, ungerechnet die 3.300 von Salomo bestellten Werkführer, welche die Arbeiten zu leiten und die Leute, die mit der Arbeit beschäftigt waren, zu beaufsichtigen hatten. Der König gab auch Befehl, große und schwere Steine zu brechen, um die Grundmauern des Tempels mit Quadersteinen zu legen. Die Bauleute Salomos und die Bauleute Hirams behieben sie dann gemeinsam und richteten die Hölzer und die Steine zum Bau des Tempels her. Im 480. Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, im vierten Jahre der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der zweite Monat, da begann Salomo den Bau des Tempels für den Herrn. Der Tempel, den der König Salomo für den Herrn baute, war 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Die Halle an der Vorderseite des Großraumes des Gebäudes war 20 Ellen breit, entsprechend der Breite des Gebäudes, und 10 Ellen tief in der Längsrichtung des Gebäudes. Ließ an dem Tempel Fenster mit unbeweglichem Gitterwerk anbringen und führte an der Wand des Tempels ringsum, sowohl um den Großraum als auch um den Hinterraum, einen Anbau auf und richtete so ringsum Seitenräume ein. Das unterste Stockwerk war 5 Ellen breit, das mittlere 6, das dritte 7 Ellen breit. Denn Salomo hatte außen am Tempel ringsum Absätze anbringen lassen, damit die Querbalken nicht in die Mauern des Hauptgebäudes eingriffen. Beim Bau des Tempels verwandte man aber nur Steine, die beim Brechen schon fertig behauen waren, sodass man während der Errichtung des Gebäudes von Hämmern und Meißeln überhaupt von eisernen Werkzeugen im Tempel nichts hörte. Der Eingang zum untersten Stockwerk des Anbaus befand sich an der Südseite des Gebäudes und auf einer Wendeltreppe stieg man in das mittlere und vom mittleren in das dritte Stockwerk hinauf. Als er so den Bau des Tempels vollendet hatte, deckte er das Gebäude mit Balken und Bohlenreihen von Zedernholz. Den Anbau aber führte er um den ganzen Tempel her auf, jedes Stockwerk 5 Ellen hoch und verband ihn mit dem Hauptgebäude durch Zedernbalken. Und es erging das Wort des Herrn an Salomo folgendermaßen: So steht es mit diesem Hause, das du eben erbaust. Wenn du nach meinen Satzungen wandelst und meinen Weisungen nachkommst, alle meine Gebote hältst, sodass du nach ihnen wandelst, so werde ich die Verheißungen an dir wahrmachen, die ich deinem Vater David gegeben habe. Ich werde alsdann inmitten der Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. Als nun Salomo mit dem Bau des Hauses fertig war, bekleidete er die Wände des Tempels im Inneren des Hauses mit Brettern von Zedernholz, vom Fußboden des Gebäudes bis zu den Balken der Decke täfelte er die inneren Wände mit Holz und belegte den Fußboden des Tempels mit Bohlen von Zypressenholz. Ebenso bekleidete er die 20 Ellen an der Hinterseite des Tempels mit Zedernbrettern vom Fußboden bis an die Decke und baute sich so im Innern des Tempels den Hinterraum als das Allerheiligste aus. Aber das vordere Tempelhaus, das heißt der Großraum vorn, vor dem Allerheiligsten, maß 40 Ellen. So bestand denn das ganze Haus im Inneren aus Zedernholz, verziert mit Schnitzwerk in Form von wilden Gurken und Blumengewinden, alles von Zedernholz, sodass kein Stein zu sehen war. Den Hinterraum aber im Inneren des Gebäudes richtete er so ein, dass er die Bundeslade des Herrn dort unterbringen konnte. Der Hinterraum war nämlich 20 Ellen lang, 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch. Und er ließ ihn mit feinem Gold überziehen, auch den Zedernholzaltar vor dem Hinterraum überzog er damit. Weiter überzog Salomo das Gebäude im Innern mit feinem Gold und zog vor dem Hinterraum goldene Ketten her und überzog auch ihn mit Gold. Den ganzen Tempel überzog er also im Inneren mit Gold, das ganze Gebäude vollständig. Auch den Altar, der vor dem Allerheiligsten stand, überzog er ganz mit Gold. Weiter ließ er im Allerheiligsten 2 Cherube aus Ölbaumholz anfertigen. Je 10 Ellen hoch. Jeder Flügel der beiden Cherube maß 5 Ellen, sodass von der einen Flügelspitze bis zu der anderen ein Abstand von 10 Ellen war. Und 10 Ellen maß auch der andere Cherub. Beide Cherube hatten dasselbe Maß und dieselbe Gestalt. Die Höhe des einen Cherubs betrug 10 Ellen und ebenso die des anderen Cherubs. Er stellte die beiden Cherube dann in der Mitte des innersten Tempelraumes auf und sie hielten ihre Flügel so ausgebreitet, dass der Flügel des einen Cherubs diese Wand des Allerheiligsten und der Flügel des anderen Cherubs die andere Wand berührte, während ihre inneren Flügel in der Richtung nach der Mitte des Raumes aneinander stießen. Auch die Cherube überzog er mit Gold. Weiter ließ er an allen Wänden des Gebäudes ringsum Schnitzwerk von Cheruben, Palmen und Blumengewinden anbringen. Auch den Fußboden des Tempels ließ er mit Gold überziehen, sowohl im Hinterraum als auch im Vorderraum. Und für den Eingang in den Hinterraum ließ er eine Türeinfassung von Ölbaumholz anfertigen. Die Oberschwelle und die Pfosten bildeten ein Fünfeck. Auf den beiden Türflügeln vom Ölbaumholz aber ließ er Schnitzwerk von Cheruben, Palmen und Blumengewinden anbringen und sie dann mit Gold überziehen. Und zwar die Cherube und die Palmen mit breitgeschlagenem Gold. Ebenso ließ er auch für den Eingang zum Großraum eine Türeinfassung von Ölbaumholz anfertigen, die ein Viereck bildete, dazu 2 Türflügel von Zypressenholz, von denen jeder aus 2 drehbaren Blättern bestand. Er ließ dann Schnitzwerk darauf anbringen, nämlich Cherube, Palmen und Blumengewinde, und ließ sie mit Goldblech überziehen, das dem Schnitzwerk genau angepasst war. Darauf ließ er den inneren Vorhof mit einer Mauer umziehen, die aus 3 Lagen von Quadersteinen und einer Lage von Zedernbalken bestand. Im vierten Jahre, im Monat Sif, war der Grund zum Tempel des Herrn gelegt worden und im elften Jahre, im Monat Bul, das ist der achte Monat, war der Tempel vollendet in allen seinen Teilen und mit allem, was dazugehörte. 7 Jahre also hatte man daran gebaut. Aber an seinem eigenen Hause baute Salomo 13 Jahre lang, bis er seinen Palast ganz vollendet hatte. Er erbaute nämlich das Libanon-Waldhaus, das 100 Ellen lang war, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch war. Auf 4 Reihen von Zedernsäulen und auf den Säulen ruhten Balken von Zedernholz. Eine Decke von Zedernholz befand sich über den Tragbalken, die auf den Säulen lagen, zusammen 45, 15 in jeder Reihe. Und Durchblicke waren da in 3 Reihen und die Lichtöffnungen lagen einander gegenüber 3-mal. Alle Türen und Lichtöffnungen waren viereckig. Im Durchblick und die Lichtöffnungen lagen einander gegenüber 3-mal. Sodann erbaute er den Säulensaal, der 50 Ellen lang und 30 Ellen breit war. Eine Halle mit Säulen und eine Treppe befand sich davor. Weiter erbaute er den Thronsaal, in dem er Recht sprach. Den Gerichtssaal, der war mit Zedernholz getäfelt, vom Fußboden bis an die Decke. Sodann sein eigener Palast, in dem er wohnte. Im zweiten Vorhof, einwärts vom Thronsaal, war ein Bau von derselben Art. Auch für die Tochter des Pharaos, die Salomo geheiratet hatte, baute er einen Palast gleich jener Halle. Alle diese Bauten waren aus Prachtsteinen aufgeführt, die nach Quadermaß behauen und innen wie außen mit der Säge zugeschnitten waren, und zwar vom Grund an bis zu den Gesimsen und von außen bis zu dem großen Vorhof. Die Fundamente aber bestanden aus gewaltig großen Steinen, aus Blöcken von 10 Ellen und solchen von 8 Ellen Länge, und darüber lagen Prachtsteine, die nach Quadermaß zugehauen waren, und Zedernbalken. Der große Vorhof aber war rings mit einer Mauer umgeben, die aus 3 Lagen Quadersteinen und einer Lage Zedernbalken bestand. Ebenso war es auch bei dem inneren Vorhof am Tempel des Herrn und bei dem Vorhof am Säulensaal des Palastes. Darauf sandte der König Salomo hin und ließ Hiram von Tyrus holen. Dieser war der Sohn einer Witwe aus dem Stamme Naphtali. Sein Vater aber war ein tyrischer Kupferschmied. Er war ein hochbegabter, einsichtsvoller und kunstsinniger Mann, der sich auf die Herstellung von Erzarbeiten jeder Art verstand. Dieser Mann kam also zum König Salomo und führte alle Erzarbeiten für ihn aus. So stellte er die beiden ehernen Säulen her. 18 Ellen war die eine Säule hoch, ein Faden von 12 Ellen umspannte sie und ihre Dicke betrug 4 Finger. Inwendig war sie hohl und ebenso machte er die zweite Säule. Auch fertigte er 2 aus Erz gegossene Knäufe an, um sie oben auf die Säulen zu setzen. Jedes dieser beiden Kapitelle hatte 5 Ellen Höhe. Zur Bekleidung der Kapitelle, die sich oben auf den Säulen befanden, dienten Flechtwerke von kettenartig gearbeiteten Schnüren. Und ebenso verfertigte er sie für das andere Kapitell. Die Kapitelle, die sich oben auf den Säulen befanden, waren in Form von Lilien gearbeitet. In der Vorhalle 4 Ellen. Und Kapitelle waren auf den beiden Säulen auch oberhalb nahe bei dem Wulst, der nach der Seite des Flechtwerks ging. Er stellte diese Säulen am Eingang zur Vorhalle des Tempels auf. Die eine Säule, die er rechts aufstellte, nannte er Jachin, und der anderen, die er links aufstellte, gab er den Namen Boas. Oben auf den Säulen aber war ein lilienförmiges Gebilde und damit war die Herstellung der Säulen vollendet. Hiram fertigte auch das aus Erz gegossene Meer, das von einem Rande bis zum anderen 10 Ellen maß, ringsum gerundet und 5 Ellen hoch. Eine Schnur von 30 Ellen war erforderlich, um es ganz zu umspannen. Unterhalb seines Randes waren Gebilde von wilden Gurken angebracht, die es rings umgaben. Je 10 auf die Elle. Sie bildeten einen Kranz um das Becken. 2 Reihen Gurken, die gleich beim Guss mitgegossen worden waren. Es ruhte auf 12 Rindern, von denen 3 nach Norden, 3 nach Westen, 3 nach Süden und 3 nach Osten gewandt waren. Das Becken aber lag oben auf ihnen und die Hinterseite war bei allen Rindern nach innen gekehrt. Die Dicke des Beckens betrug eine Handbreite und sein Rand war wie die Arbeit eines Becherrandes geformt, nach Art einer blühenden Lilie. Es fasste 2000 Bart. Er fertigte auch die 10 Gestühle aus Erz. Jedes dieser Gestühle war 4 Ellen lang, 4 Ellen breit und 3 Ellen hoch. Die Gestühle waren aber folgendermaßen gearbeitet. Sie hatten Stege, und zwar Stege auch zwischen den Leitersprossen. Auf den Stegen aber, die zwischen den Leitersprossen waren, befanden sich Löwen, Rinder und Cherube und ebenso an den Leitersprossen oben und unten. Unterhalb der Löwen und Rinder waren Kränze in Form von Gewinden angebracht. Jedes Gestühl hatte 4 eherne Räder und eherne Achsen und an seinen 4 Ecken befanden sich Aufsätze, die unterhalb des Beckens angegossen waren. Jenseits eines jeden waren Gewinde. Sein Auflager befand sich innerhalb der Aufsätze und ragte eine Elle darüber hinaus. Sein Auflager war rund, in Gestellarbeit, 1,5 Ellen im Durchmesser. Und auch an dem Auflager war Bildwerk angebracht. Seine Stege aber waren viereckig, nicht rund. Die 4 Räder befanden sich unten an den Stegen und die Halter der Räder waren an dem Gestühl befestigt und jedes Rad war 1,5 Ellen hoch. Die Räder waren wie Wagenräder gearbeitet. Ihre Halter und Felgen, ihre Speichen und Narben, alles war Gusswerk. An den 4 Eckpfosten jedes Gestühls befanden sich 4 Aufsätze, die aus einem Guss mit dem Gestühl waren. Oben auf dem Gestühl war eine Art Gestell, 1,5 Elle hoch, rund ringsum. Und oben auf dem Gestühl war der Aufsatz mit seinen Haltern, die das Becken stützten. Seine Halter und Stege aus einem Guss mit ihm. Auf die Tafeln und Stege grub er Bildwerk von Cheruben, Löwen und Palmen ein, soweit leerer Raum bei ihnen vorhanden war und Gewinde ringsum. Auf diese Weise stellte er die 10 Gestühle her, alle hatten denselben Guss, dasselbe Maß und dieselbe Gestaltung. Dann fertigte er 10 eherne Kessel, von denen jeder 40 Bart fasste und jeder einen Durchmesser von 4 Ellen hatte. Auf jedes der 10 Gestühle kam ein solcher Kessel. Von denen Gestühlen stellte er 5 auf der Südseite und 5 auf der Nordseite des Tempels auf. Das große Wasserbecken aber erhielt seinen Platz auf der Südostseite des Tempels. Weiter fertigte Hiram die Töpfe, Schaufeln und Sprengschalen an und vollendete so alle Arbeiten, die er für den König Salomo am Gotteshause herzustellen hatte, nämlich 2 Säulen mit den beiden kugelförmigen Knäufen oben auf den Säulen sowie die 2 Geflechte zur Bekleidung der beiden kugelförmigen Kapitelle oben auf den Säulen und die 400 Granatäpfel für die beiden Flechtwerke, 2 Reihen Granatäpfel für jedes Flechtwerk. Ferner die 10 Gestühle nebst den 10 Kesseln auf den Gestühlen und das eine große Wasserbecken mit den 12 Rindern unter dem Becken, sodann die Töpfe, Schaufeln und Sprengschalen. Alle diese Kunstwerke, die Hiram dem König Salomo für den Tempel des Herrn fertigte, waren von geplättetem Erz. In der Jordanaue hatte der König sie gießen lassen, an der Furt von Adama zwischen Sukkot und Zaretan. Salomo ließ aber alle diese Metallarbeiten ungewogen wegen ihrer übergroßen Menge. Das Gewicht des Erzes wurde nicht festgestellt. Ferner ließ Salomo alle die Ausstattungsgegenstände und Geräte anfertigen, die zum Tempel des Herrn gehörten. Den vergoldeten Altar und den vergoldeten Tisch, auf dem die Schaubrote lagen. Weiter die Leuchter, nämlich 5 auf der rechten und 5 auf der linken Seite vor dem Allerheiligsten aus gediegenem Gold. Dazu die Blüten, Lampen und Lichtscheren aus Gold. Weiter die Becken, Messer, Sprengschalen, Schüsseln und Räucherpfannen aus gediegenem Gold, was schließlich die Angeln an den Türflügeln im Innenraum des Tempels des Allerheiligsten sowie an den Türflügeln des Großraumes des Tempels betrifft, so waren sie von Gold. Als nun alle Arbeiten, die der König Salomo für den Tempel des Herrn hatte herstellen lassen, fertig waren, ließ Salomo auch die Weihgeschenke seines Vaters David hineinbringen, und zwar legte er das Silber, das Gold und die Geräte in die Schatzkammern des Tempels des Herrn. Damals ließ Salomo die Ältesten der Israeliten und alle Häupter der Stämme und die Obersten der israelitischen Geschlechter bei sich in Jerusalem zusammenkommen, um die Bundeslade des Herrn aus der Davidstadt, das ist Zion, hinaufzubringen. So versammelten sich denn alle israelitischen Männer beim König Salomo am Fest im Monat Etanim, das ist der 7. Monat. Als nun alle Ältesten der Israeliten sich eingefunden hatten, hoben die Priester die Lade des Herrn auf und trugen sie hinauf, ebenso das Offenbarungszelt und alle heiligen Geräte, die sich im Zelt befanden. Die Priester und Leviten trugen sie hinauf. Der König Salomo aber und die ganze Volksgemeinde Israel, die sich um ihn versammelt hatte, opferten vor der Lade so viele Stück Kleinvieh und Rinder, dass ihre Menge geradezu unzählbar war. Als dann brachten die Priester die Lade mit dem Bundesgesetz des Herrn an die für sie bestimmte Stätte, nämlich in den Hinterraum des Tempels, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherube. Die Cherube hielten nämlich ihre Flügel ausgebreitet über die Stätte, wo die Lade stand, sodass die Cherube eine Decke oben über der Lade und deren Tragstangen bildeten. Die Tragstangen aber waren so lang, dass die Spitzen der Stangen im Heiligtum an der Vorderseite des Allerheiligsten eben noch sichtbar waren. Weiter außen aber waren sie nicht zu sehen. Und sie sind dort geblieben bis auf den heutigen Tag. In der Lade befand sich nichts, als nur die beiden steinernen Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Die Tafeln des Bundes, den der Herr mit den Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten geschlossen hatte. Als aber die Priester aus dem Heiligtum hinausgetreten waren, da erfüllte die Wolke den Tempel des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hineintreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel des Herrn. Damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. So habe ich dir nun ein Haus zur Wohnung gebaut, eine Stätte zum Wohnsitz, für dich auf ewige Zeiten. Hierauf wandte der König sich um und segnete die ganze Volksgemeinde Israel, wobei die ganze Gemeinde Israel dastand. Da sagte er, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der die Verheißung, die er meinem Vater David mündlich gegeben, nun tatsächlich erfüllt hat. Da er sagte, seit der Zeit, wo ich mein Volk Israel aus Ägypten hinausgeführt, habe ich aus allen Stämmen Israel nie eine Stadt dazu erwählt, dass mir daselbst ein Haus gebaut würde, an dem mein Name haften sollte. David aber habe ich dazu ersehen, Herrscher über mein Volk Israel zu sein. Nun hatte zwar mein Vater David den Wunsch, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen, aber der Herr ließ meinem Vater David verkünden, dass du den Wunsch gehegt hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, an diesem Vorhaben hast du wohlgetan. Jedoch nicht du sollst das Haus mir bauen, sondern dein leiblicher Sohn, der dir geboren werden wird. Der soll meinem Namen das Haus bauen. Nun hat der Herr diese Verheißung, die er gegeben hat, in Erfüllung gehen lassen. Denn ich bin an die Stelle meines Vaters David getreten und habe den Thron Israels bestiegen, wie der Herr es verheißen hatte, und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, den Tempel erbaut. Und ich habe darin eine Stätte geschaffen für die Lade, in der die Urkunde des Bundes liegt, den der Herr mit unseren Vätern geschlossen hat, als er sie aus dem Lande Ägypten hinausführte. Nunmehr trat Salomo angesichts der ganzen Gemeinde Israel vor den Altar des Herrn, breitete seine Hände gen Himmel aus und betete. Herr, du Gott Israels, kein Gott, weder im Himmel droben noch auf der Erde unten, ist dir gleich, der du den Bund und die Gnade deinen Knechten bewahrst, die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln. Du hast deinem Knechte David, meinem Vater, das Versprechen gehalten, was du ihm gegeben hattest, ja, was du mündlich zugesagt hattest, das hast du tatsächlich erfüllt, wie es heute sichtbar zutage liegt. Und nun, Herr, du Gott Israels, halte deinem Knechte David, meinem Vater, auch die Verheißung, die du ihm gegeben hast, mit den Worten: Es soll dir nie an einem fehlen, der vor meinem Angesicht auf dem Throne Israels sitze, wofern nur deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, dass sie vor meinen Augen wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Nun also, Gott Israels, lass deine Verheißung, die du deinem Knecht David, meinem Vater, gegeben hast, in Erfüllung gehen. Wie aber sollte Gott wirklich auf der Erde Wohnung nehmen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Und doch wende dich dem Gebet deines Knechts und seinem Flehen zu, Herr, mein Gott, und höre auf das laute Rufen und das Gebet, das dein Knecht heute an dich richtet. Lass deine Augen bei Tag und bei Nacht offen stehen über diesem Hause, über der Stätte, von der du verheißen hast. Mein Name soll da selbst wohnen, dass du auf das Gebet hörest, das dein Knecht an dieser Stätte verrichten wird. So höre denn auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israels, so oft sie an dieser Stätte beten werden. Ja, erhöre du es an der Stätte, wo du thronst, im Himmel, und wenn du es hörst, so vergib. Wenn sich jemand gegen seinen Nächsten vergeht und man ihm einen Eid auferlegt, den er schwören soll, und er kommt und schwört vor deinem Altar in diesem Hause, so sollst du es im Himmel hören und eingreifen und deinen Knechten Recht schaffen, indem du den Schuldigen dadurch für schuldig erklärst, dass du sein Tun auf sein Haupt zurückfallen lässt, dem Unschuldigen aber dadurch zu seinem Recht verhilfst, dass du ihm zuteil werden lässt nach seiner Gerechtigkeit. Wenn dein Volk Israel von einem Feinde geschlagen wird, weil es sich gegen dich versündigt hat, sich dann aber wieder zu dir bekehrt und deinen Namen bekennt und in diesem Hause zu dir betet und fleht, so wollest du es im Himmel hören und deinem Volk Israel die Sünde vergeben und sie in dem Lande wohnen lassen, das du ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen bleibt und kein Regen fällt, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie dann an dieser Stätte beten und deinen Namen bekennen und sich von ihrer Sünde bekehren, weil du sie gedemütigt hast, so wollest du es im Himmel hören und deinen Knechten, deinem Volk Israel, die Sünde vergeben, indem du sie auf den rechten Weg weisest, auf dem sie wandeln sollen, und wollest Regen fallen lassen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbbesitz gegeben hast. Wenn eine Hungersnot im Lande herrscht, wenn die Pest ausbricht, wenn Getreidebrand oder Vergilben des Getreides, Heuschrecken oder Ungeziefer über das Land kommen, wenn seine Feinde es in einer seiner Ortschaften bedrängen oder sonst irgendeine Plage, irgendeine Krankheit sie heimsucht, was man alsdann bittet und fleht, es geschehe von einem einzelnen Menschen oder von deinem ganzen Volk Israel, wenn ein jeder sich in seinem Gewissen getroffen fühlt und er seine Hände nach diesem Hause hinausstreckt, so wollest du es im Himmel hören, an der Stätte, wo du thronst, und wollest Verzeihung gewähren und einem jeden ganz nach Verdienst vergelten, wie du sein Herz kennst, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder, damit sie dich allezeit fürchten, solange sie auf dem Boden des Landes leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Aber auch den Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, sondern aus fernem Lande um deines Namens willen hergekommen ist, denn sie werden von deinem großen Namen, von deiner starken Hand und deinem hoch erhobenen Arm hören, wenn er also kommt und vor diesem Tempel betet, so wollest du ihn im Himmel hören, an der Stätte, wo du thronst, und alles das tun, um was der Fremdling dich anruft, auf dass alle Völker der Erde deinen Namen kennenlernen, damit sie dich ebenso fürchten wie dein Volk Israel, und damit sie inne werden, dass dieses Haus, das ich erbaut habe, deinem Namen als Besitz zugesprochen ist. Wenn dein Volk gegen seine Feinde zum Kampf auszieht, auf dem Wege, auf den du sie senden wirst, und sie sich im Gebet zu dem Herrn nach der Stadt hin wenden, die du erwählt hast, und nach dem Tempel hin, den ich zu Ehren deines Namens erbaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen im Himmel hören und ihnen zu ihrem Recht verhelfen. wenn sie sich an dir versündigt haben, es gibt ja keinen Menschen, der nicht sündigt, und du ihnen zürnst und sie dem Feinde preisgibst, sodass ihre Besieger sie gefangen wegführen in Feindesland, es liege fern oder nahe, und sie dann in dem Lande, wohin sie in die Gefangenschaft geführt worden sind, in sich gehen und sich bekehren und dich im Lande ihrer Zwingherren mit dem Bekenntnis anrufen: Wir haben gesündigt und uns vergangen, wir haben gottlos gehandelt. Wenn sie sich also im Lande ihrer Feinde, die sie in Gefangenschaft halten, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dir wieder zuwenden und zu dir beten, in der Richtung nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, und nach der Stadt hin, die du dir erwählt hast, und nach dem Tempel hin, den ich zu Ehren deines Namens erbaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen im Himmel an der Stätte, wo du thronst, hören und ihnen zu ihrem Recht verhelfen und wollest deinem Volke vergeben, was sie gegen dich gesündigt haben und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich gegen dich vergangen haben, und wollest sie Barmherzigkeit finden lassen bei ihren Zwingherren, sodass diese Erbarmen mit ihnen haben. Denn sie sind dein Volk und dein Eigentum, das du aus Ägypten mitten aus dem Eisenschmelzofen weggeführt hast. So lass denn deine Augen offen stehen für das Flehen deines Knechtes und für das Flehen deines Volkes Israel, dass du sie erhörest, so oft sie dich anrufen. Denn du selbst hast sie dir zum Eigentum ausgesondert, aus allen Völkern der Erde, wie du es durch den Mund deines Knechtes Mose ausgesprochen hast, als du unsere Väter aus Ägypten wegführtest, Herr unser Gott. Als nun Salomo mit diesem ganzen Gebet und Flehen, das er an den Herrn gerichtet hatte, zu Ende war, erhob er sich von dem Platze vor dem Altar des Herrn, wo er mit zum Himmel ausgebreiteten Händen auf den Knien gelegen hatte. Er trat dann hin und segnete die ganze Volksgemeinde Israel, indem er mit lauter Stimme ausrief: Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe verschafft hat, ganz wie er es verheißen hat, von all seinen herrlichen Verheißungen, die er durch den Mund seines Knechtes Mose gegeben hat, ist keine einzige unerfüllt geblieben. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und verwerfe uns nicht, sondern lasse unsere Herzen auf ihn gerichtet sein, damit wir alle Zeit auf seinen Wegen wandeln und seine Gebote, Satzungen und Rechte beobachten, zu denen er unsere Väter verpflichtet hat. Und diese meine Worte, mit denen ich den Herrn angefleht habe, mögen dem Herrn, unserem Gott, bei Tag und bei Nacht gegenwärtig sein, auf dass er seinem Knecht und seinem Volk Israel, so wie jeder Tag es erfordert, Recht schaffe, damit alle Völker der Erde erkennen, dass der Herr Gott ist und sonst keiner. Euer Herz aber möge dem Herrn, unserem Gott, ungeteilt ergeben sein, dass ihr nach seinen Satzungen wandelt und seine Gebote so haltet, wie es heute der Fall ist. Hierauf brachten der König und ganz Israel mit ihm Schlachtopfer vor dem Herrn dar, und zwar ließ Salomo als Heilsopfer, das er dem Herrn darbrachte, 22.000 Rinder und 120.000 Stück Kleinfleisch schlachten, so weihte der König und alle Israeliten den Tempel des Herrn ein. An jenem Tage weihte der König den mittleren Teil des Vorhofs, der vor dem Tempel des Herrn liegt, zur Opferstätte, denn er brachte dort die Brandopfer, die Speisopfer und die Fettstücke der Heilsopfer dar, weil der eherne Altar, der vor dem Tempel des Herrn steht, zu klein war, um die Brand- und Speisopfer und die Fettstücke der Heilsopfer zu fassen. Auch beging Salomo damals das Fest und ganz Israel mit ihm, eine gewaltige Festgemeinde, die zusammengekommen war, von der Gegend bei Hamat an bis an den Bach Ägyptens, vor dem Herrn, unserem Gott, 7 Tage lang. Am 8. Tage aber entließ er das Volk. Sie nahmen Abschied vom König und kehrten zu ihren Zelten zurück, fröhlich und wohlgemut, wegen all des Guten, mit dem der Herr seinen Knecht David und sein Volk Israel gesegnet hatte. Herr, unser Gott, du bist größer als Himmel und Erde und dennoch den Demütigen nah. Erfülle uns mit Ehrfurcht, reinige unsere Anbetung und richte unser Herz auf dich aus. Lass unser Leben ein Ort deines Friedens werden, an dem dein Name geehrt und deine Gegenwart gesucht wird. Amen. Nimm dir heute einen stillen Moment und frage dich, welchen Raum Gott in deinem Herzen wirklich hat. Nicht die äußere Form zählt zuerst, sondern die innere Hingabe vor ihm. Bis morgen und vergiss nicht, Gott ist zu groß für jedes Haus und doch nah genug für dein Herz.